Die meisten von euch wissen, dass ich mit einem Verein arbeite, der heißt Pro Ethnos, also für ethnische Gruppen, wenn du so willst. Und was man in einem Verein machen muss, das ist alle Jahre sich mindestens einmal treffen und eine Jahresversammlung halten. Und da drin muss man dann einen Tätigkeitsbericht vorlegen, einmal gedruckt, aber auch halt vorstellen. Und wenn ich das machen muss, dann muss ich alles immer zusammenfassen vom letzten Jahr in sowas. Und dann ist es mir passiert bei so einem Treffen, dass einer der Anwesenden dann nachher, nachdem ich meinen technischen konzentrierten Vortrag gehalten habe, meinen kurzen, gemeint habe, okay Rolf, kannst du uns dein Herz zeigen? Hat dich schon mal jemand gefragt, zeig mir dein Herz? Was würdest du tun? Was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, zeig mir mal dein Herz? Hier eine OP machen? Ein Röntgenbild zeigen? Nein, es gibt was anderes, wenn das Herz gezeigt wird. Das zeigst du nicht jedem. Warum? Weil das Herz macht dich aus. Das, wer du bist, ist nicht dein Äußeres, nicht die teuren Klamotten, für die du ewig gespart hast und die dann doch wieder zu eng wurden. Es ist auch nicht das, dass andere dir sagen, du schaust aber gut aus, wenn es auch stimmt. Sondern das, wer du wirklich bist, das macht dein Herz aus. Die Bibel ist sehr konkret da drin. Sie sagt, das sind deine Gefühle, da ist dein ganzes Wertesystem drin und da ist das Fundament deines Lebens. Das heißt, so wie du dich gibst, hat seine Ursache in deinem Herzen. So wie du reagierst, so wie du entscheidest, das hat seine Wurzeln ganz tief drin in deinem Herz. Und das meint nicht diese paar Gramm hier, die du da rumträgst in Fleischmasse, sondern das meint dein Innerstes. Das ist da, wo es weh tut, wenn dich jemand plötzlich blöd anredet. Das ist da, wo Glücksgefühle entstehen, gefühlt hier in der Mitte deines Seins, wenn irgendwas Positives passiert. Das ist da, wo du zu etwas Ja sagst, weil du da eine echte Überzeugung dafür hast. Natürlich spielt da vieles anderes mit dazu. Deine Gedanken, ja, dein Verstand, dein Denken, deine Erfahrungen, die du hattest und viele, viele Sachen. Aber der Mikroprozessor von all diesem, das ist dein Herz. Da drin werden die Weichen gestellt. Und wenn jetzt jemand fragt, zeig mir dein Herz, dann wirst du es nicht hinausschleudern, weil das ist das Innerste, was du hast. Das gibst du nicht einfach preis. Aber wenn du dein Herz jemandem zeigst, dann lernt man dich kennen. Wenn du das Herz eines anderen Menschen kennst, dann weißt du, wie diese Person tickt. Was ist dieser Person wichtig? Was sind vielleicht die Schwächen und auch die Stärken? Du weißt, wie jemand wahrscheinlich reagieren wird in einer bestimmten Situation. Wenn du dich mit jemandem zusammentust, dann verbinden sich eure Herzen. Warum? Ihr habt Vertrauen investiert. Da ist etwas drin, wo du sagst, ja, ich möchte gemeinsam ein Stück in meinem Leben mit dieser Person gehen. Das ist Freundschaft. Freundschaft entsteht da, wo zwei Herzen sagen, ja, hey, wir trauen uns ein bisschen, uns zu öffnen und du darfst bei mir reinschauen und ich bei dir und wir machen Dinge zusammen und noch viel mehr in einer Ehe. Da werden aus zwei eins. Die Bibel, zumindest in der Luther-Übersetzung, benutzt das Wort Herz über 900 Mal. Da kann man schon sehen, wie wichtig es der Bibel, sprich Gott, ist, dieses Thema Herz. Und Herz ist nicht etwas, was mit deinem Kopf zu tun hat. Also ich bin eher ja vielleicht kopfgesteuert, vielleicht gibt es ja noch andere im Raum. Ja, was ist richtig, was ist falsch? Auch in meiner Nachfolge von Jesus geht es so oft darum, was ist gut, was ist richtig? Wie fühle ich mich jetzt gerade? Ja? Habe ich ein gutes Empfinden dabei? Ist etwas, was... Ja, was da draußen passiert, ist es ein Angriff auf mich oder kann ich darauf positiv reagieren? Ja, und man reagiert so von Moment zu Moment. Aber es geht noch viel, viel tiefer, dein Herz zu zeigen. Wir benutzen Ausdrücke wie herzlichen Glückwunsch. Hat heute jemand Geburtstag? Nein. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oder ich wünsche dir von Herzen gute Besserung. Wir benutzen diese Dinge, um auszudrücken, dass wir es wirklich meinen. Also manchmal. Wir benutzen viele dieser Herzensformeln. Ja, Valentinstag, Geburtstag, großes Herz. Ja, wenn wir jemandem was Schönes schenken wollen und das in Herzform finden. Oh ja. Warum? Weil wir automatisch wissen, dass das das Zentrum ist von uns. Und dann meinen wir das auch so. Und beim anderen kommt die Botschaft an. Ich habe was Besonderes bekommen. Das ist aber bei Gott noch ganz anders. Und was ist Gott wichtig, wenn er über 900 Mal in der Bibel über Herz spricht? Um was geht es ihm dabei? Und wenn diese Frage ist, zeig mir dein Herz, und du hast das vielleicht noch nie dir selber gestellt oder gestellt bekommen, geschweige denn darauf geantwortet, aber ich sage dir, du findest sowas in der Bibel. Es ist ja immer so bei so einer Predigt, man überlegt, was sagt man? Nein, also andersrum. Gott, was sprichst du und ich gebe es nur weiter? So war es jetzt richtig. Aber in der Praxis heißt es, ich mache mir Gedanken. Und ich überlege, was könnte dran sein? Was ist auf Gottes Herzen? Und dann gestern Abend, dann ging mir dies und jenes auch durch und eigentlich war die Predigt soweit fertig. Und als ich ins Bett ging, dachte ich, nee, so passt's nicht. Und es ist immer schlecht, wenn du nur noch ein paar Stunden hast und schlafen musst auch noch. Und dann bin ich heute Morgen früh aufgestanden. Ich hatte gestern Abend vor zu Bett gehen, habe ich Gott gebeten. Er sagt, Herr, du gibst es den Deinen im Schlaf, habe ich dann eine Bibelstelle gefunden. Ich bräuchte einen guten Gedanken für heute Morgen, also Sonntagmorgen. Und als ich dann aufstand und so auf der Bettkante saß und mir plötzlich klar war, dass ich nur noch kurze Zeit habe, mit einmal kam mir etwas, wo man das Herz Gottes sieht, auch wenn es nicht so genau formuliert ist. Und das möchte ich mit euch gerne mal anschauen. Und zwar eine Begebenheit von Jesus. Als Jesus umhergezogen ist und gelehrt hat, da fanden das viele Leute toll. Und die haben gerne zugehört. Und vor allem haben sie gern zugeschaut, wie Jesus Dinge getan hat. Aber die Kontrolle hatten über das Volk und über Lehrmeinungen und so über das ganze religiöse Dingens, denen gefiel das gar nicht. Da kommt einer, zu dem fühlen sich die Menschen hingezogen. Da passiert was. In Klammern, bei mir passiert nichts. Und jetzt raubt derjenige mir sozusagen, was ich fest im Griff hatte vorher, wo ich meine Identität drin fand. Und dann kam es immer wieder vor, und eben in der Begebenheit auch, dass Leute kamen, um Jesus zu testen. Und hier kommt auch einer, ein Typ, ein Mann, und er testet Jesus und er stellt ihm die Frage, wie kriegt man das ewige Leben? Er dachte, ich fange mal richtig groß an, mal schauen, was er jetzt sagen kann. Und dann, Jesus antwortet nicht, sondern er fragt zurück, was denkst du denn, wie man das ewige Leben bekommt? Und dann heißt es hier in der Bibel, in Lukas 10, der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Richtig, 100 Punkte, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. So, jetzt war der Mann etwas überfordert. Diese Bibelstellen, diese beiden, die da zitiert wurden von ihm, die waren ja jedermann bekannt, der wollte. Jesus hat gar nichts gesagt. Er hat gesagt, genau, du hast es selber dir die Antwort gegeben. Mach's und du wirst leben. Der Typ war ja aber gar nicht drauf aus, ewiges Leben haben zu wollen. Ich meine, der hat sowieso gewusst, dass er es kriegt. Also er meinte es zumindest. Aber er wollte Jesus eine Falle stellen. Und dann fiel ihm nichts ein zu dem Gottlieben. Was soll man da schon Jesus fragen? Aber ich kann ja mal so tun, als ob ich nicht wüsste, was dieser zweite Teil bedeutet. Und was bedeutet es, meinen Nächsten? Wer ist mein Nächster? Alle? Ey, geht gar nicht. Naja, und Jesus antwortet nicht abstrakt, theoretisch, sondern sehr praktisch. Und ihr werdet euch wundern, was diese Geschichte wohl mit dem Herzen zu tun hat. Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Habt ihr die Geschichte schon mal gelesen? Bestimmt, ja, sehr bekannt. Man kann diese Geschichte nachvollziehen. Jericho war etwas entfernter von Jerusalem und da passierten alle möglichen Dinge. Sehr normale Geschichte, also leider normale Geschichte, dass jemand unter die Räder kommt oder unter die Räuber. Aber Jesus hat hier nicht einfach nur eine Szene geschildert, sondern er wollte eine Wahrheit weitergeben. Dann geht's weiter. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er, also der jüdische Priester, den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Jetzt wird's schon ein bisschen unangenehm. Da ist so ein Profi, also ein Vollzeitangestellter im Tempel, ja, ein Priester, der Zugang hat ins Heiligtum, der eigentlich Gott von allen Menschen mit am nächsten kommt, der reagiert hier so, dass er sagt, es ist nicht mein Job. Ich habe den Tempel. Ich bin da zuständig. Das geht mich nichts an. Lass dich nicht ablenken. Und er geht weiter. Danach kommt vielleicht so ein ehrenamtlicher, so ein praktisch orientierter Mensch, auch ohne Straubenzieher. Der hat im Tempel einen Dienst getan, vielleicht gefegt, vielleicht geputzt, vielleicht die Kronleuchter gewischt oder ich weiß nicht was. Ein Tempeldiener. Aber er geht sogar noch auf die andere Straßenseite und sagt, besser mal hier laufen, habe ich ja gar nicht gesehen. Ja? Kann ich sagen, ich war auf der anderen Straßenseite, habe ich nicht mitgekriegt. Und die gehen einfach vorbei. Ja, geht die Geschichte aber noch weiter. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Bei den Samaritanern muss man wissen, das waren die Leute für die Juden. Samaria lag so richtig mittendrin, zwischen Judäa im Süden und Galiläa im Norden. Und Samaria, warum war das so merkwürdig? Naja, ungefähr 8. Jahrhundert vor Christus kamen die Assyrer ins Land, haben das Land erobert und haben das ganze Volk, die Israeliten, mitgenommen in die Verbannung. Und die paar, die noch dort blieben, waren nicht alleine dort, sondern die Besatzungsmacht hat andere Völker gebracht und dort angesiedelt. Und dann haben die sich vermischt miteinander. Das heißt, die Juden sahen in den Leuten in Samaria keine echten Israeliten. Aber nicht nur wegen dieser Vermischung, sondern auch, weil die Samaritaner haben den Tempel in Jerusalem nicht als heilig angesehen. Und nicht nur das, sie hatten auch nebenher noch andere Götter, die angebetet wurden, die halt von den anderen Völkern mitgebracht kamen. Und noch obendrein, sie hatten eine eigene Auslegung der 5 Bücher Mose. Ja, und dann haben sie zu allem Überfluss auf einem Berg gegenüber, dem Berg Gerizim, haben sie oben noch einen Tempel gebaut und haben da angebetet. Und diese Geschichte, wo Jesus die Frau trifft am Brunnen, ja, und dann sagt die Frau, warum redest du mit mir? Ich dachte, ihr Juden meidet uns. Die hat seinen Ursprung in sowas. Aber es geht hier weiter. Jesus nimmt das nicht zufällig, dieses Beispiel. Als der Samaritaner den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf, seinen eigenen Esel, und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Jesus begegnete dieser Situation, diesem Volk, mit Offenheit. Ihm war sehr wohl bewusst, was diese Typen für eine Geschichte hatten. Ihm war sehr wohl bewusst, dass diese Götter Götzendienst war. Und dass der Tempel Tempel war in Jerusalem und nicht da oben auf dem Berg. Und dass die Verheißung den Juden galt und nicht irgendwelchen Gemischten. Warum? Weil Gott ganz am Anfang gesagt hatte, haltet euch fern von den anderen Völkern. Wieso denn nimmt Jesus einen Samaritaner, der hier zum Beispiel wird? Dieser Mensch ist nicht der Vorfahre der Samariter hier in Deutschland, die Gutes tun, sondern der Samaritaner hier ist ein Typ, der einfach seiner Aufgabe nachging. Er ging da lang oder mit seinem Pferd oder Esel, und er sah diesen Menschen, der Not hatte, ging runter von seinem Esel und hat ihm geholfen. Und was dann noch weitergeht, es ist eigentlich unglaublich. Am nächsten Tag gab er dem Wirt in dem Gasthaus 2 Denare. 2 Denare war damals so viel wie 2 Tageslöhne Geld, also dein Verdienst für 2 Tage. Und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Es ist ungeheuerlich, dass Jesus einen Andersgläubigen hier als Vorbild darstellt. Steht dir das mal vor, in unserer heutigen Zeit, irgendjemand von irgendeiner anderen Religion würde jetzt als Vorbild für uns Christen hingestellt. Wäre schon bittere Pille, oder? Weil eigentlich sollten wir wissen, wie es geht und es natürlich tun. Und Jesus tut das. Was steckt aber hinter all diesem? Was steckt hinter dieser Geschichte? Es ist jetzt nicht darum, dass wir jetzt alle rausgehen, uns ein Kreuz hier hinmalen, ein rotes, und jedem helfen, den wir treffen. Sondern Jesus hat hier was versucht klarzumachen. Und er fragt ihn nämlich dann, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Was? Dem Nächsten helfen? Ja. Aber da ist etwas drin. Es geht nicht um die Do's und Don'ts in Gottes Reich. Es geht nicht um Regeln, obwohl in jedem Reich, auch in Gottes Reich, Regeln und Gesetzmäßigkeiten gelten. Aber es geht Gott um das Herz. Im ersten war, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen. Und unseren Nächsten wie uns selbst. Und das ist ja eine ganz schwierige Sache. Wer von euch könnte sagen, ich liebe mich über alle Maßen? Und damit auch alle anderen. Diese Frage ist schwer zu beantworten, ja? Liebst du dich selbst? Wenn ich dich jetzt persönlich hier fragen würde auf der Bühne, dann würdest du sagen, ja, natürlich. Willst ja nicht schlecht dastehen. Aber so im Inneren weißt du dir vielleicht nicht so sicher. Aber pass mal auf. Was ist die eigentliche Botschaft von Jesus hier? Rausgehen und die Welt verbessern? Nein, das ist sie gar nicht. Und jetzt ein knallharter Satz. So hart wie es klingt. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Sondern neben all unseren persönlichen Befindlichkeiten, unseren Träumen, unseren Wünschen, unseren Plänen für unser Leben, geht es nur um eins. Es geht nur um Gott. Von Gott kommt alles. Zu Gott geht alles. Für Gott ist alles da. Du und ich sind nicht gemacht, dass wir ein erfülltes Leben haben, sondern wir sind da, um Gott groß zu machen. Er hat sich das ausgedacht, dich und mich zu schaffen, weil es ihm gefallen hat, sagt die Bibel. Und weißt du, wer ist Gott? Wer ist Jesus, dass er solche Botschaft geben kann? Lass uns mal reingehen und nachschauen im Kolosser. Das ganze Universum wurde durch ihn, also durch Christus, geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Wir sind auch Teil des Universums, du und ich. Alles ist durch Jesus gemacht und es hat das Ziel auf Jesus hin. Du und ich sind in diesem Ganzen ein Teil dieses Ziels auf Jesus, auf Christus. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch Jesus. Nimm Jesus raus und der Himmel löst sich auf, die Erde ist weg. Dein Leben ist vorbei. Du und ich leben und sind heute da und nicht vor 100 Jahren oder in 100 Jahren, weil das der Wille von dem Vater in Jesus beschlossen hat. Du lebst heute, weil Gott wollte, dass du heute lebst. Und du bist jetzt hier in diesem Ort, weil Gott dich dahin gesetzt hat und geführt hat. Mit allen Umwegen, die wir in unserem Leben gehen. Du bist von Gott geschaffen und für Gott geschaffen. Und solange wir die Bedeutung dieses Satzes nicht verstehen, haben wir den Sinn unseres Lebens noch nicht begriffen. Ich lebe nicht für mich und ich brauche Gott nicht in meinem Leben als Zusatz, sondern ich lebe, weil es Gott so gefallen hat. Aus lauter Liebe hat er mich gemacht. Und warum ich da bin, ist sein Wille gewesen, seine Bestimmung. Er hat dich in die Welt gesetzt. Ja, du sagst, das haben meine Eltern. Ja, er hat deine Eltern gesegnet, dass du geboren wurdest. Und selbst wenn du sagst, ja, ich war gar kein legales Kind, Baby. Es gibt vielleicht illegale Eltern, aber es gibt kein illegales Kind. Sondern Gott kannte dich schon lange, bevor es überhaupt die Welt gab und hat dich gerufen. Sei. Wie deine Umstände sind, die mögen schlimm gewesen sein und was du durchgemacht hast. Es ändert aber nichts daran, dass du ein geliebtes Geschöpf Gottes bist. Und was er möchte, dass du und ich in diese Stellung wieder hineinkommen, die er eigentlich für uns gedacht hat. Nach all diesem Schotter und all dem Schrott, der in unserem Leben passiert ist, da möchte er, dass sein Licht wieder drauf scheinen kann, damit das Original hervorkommt. Du bist geliebt von Gott. Und Jesus hat gesprochen und du bist geworden. Und Gottes Liebe war so, so groß, dass er alles dran gesetzt hat, um den Weg von sich aus frei zu machen. Darin kannst du sehen, wie wichtig du und ich ihm sind. Dass er uns nicht geschaffen hat, so als Zeitvertreib, weil ihm langweilig war, sondern für einen Zweck. Er hat einen Zweck darin, dass du und ich geboren wurden, dass wir existieren. Die einen so lang, die anderen so lang. Jeder Mensch, wenn jemand auf Liebe etwas tut für eine andere Person, dann ist das ohne Zwang. Dann ist das nichts, wo ich jemand anders versuche zu manipulieren, sondern ich drücke meine Liebe aus zu einer Person und ich hoffe, dass diese Liebe erwidert wird. Aus freien Stücken, möchtest du mit jemandem verheiratet sein, der notgedrungen dich geheiratet hat? Es wäre ja Horror. Möchtest du einen Freund oder eine Freundin haben, immer wenn ihr euch kommt, dann hörst du nur schon vor der Tür, oh, jetzt kommt er wieder. Nein, du freust dich, wenn du Anzeichen entdeckst der Zuneigung. Anzeichen der Freude, dass du da bist. Tut uns das nicht gut? Tut uns das nicht gut, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr seht, wie die Kinder zu euch kommen, weil sie einfach bei euch sein wollen? Oder wenn du es genießt, mit jemandem zusammen zu sein, den du sehr wertschätzt und diese Person hat einfach Zeit und sagt, ja bitte, komm. Das geht rein wie Öl, ja? Oder runter wie Öl heißt es, glaube ich. Ne? Das tut so gut. Aber es hat seinen Ursprung in dieser Liebe, die Gott in seinem Herzen hatte und hat, um dich und mich zu schaffen. Echtes Leben bedeutet, mich von Gott für seine Ziele gebrauchen zu lassen. Er hat dich und mich geschaffen. Er wusste, wie du tickst. Er wusste, was mich ausmacht, was mich beschäftigt. Was meine Stärken, meine Schwächen, auch meine Fähigkeiten sind. Was meine Gesinnung ist. So wie ich halt grundsätzlich bin. Und ich kann euch versprechen, ich bin anders als ihr alle. Und auch du als dein Nachbar. Wir sind Originale. Aber er hat uns nicht damit gemacht, damit er zuschaut, wie die Kinderchen da alle auf der Erde hüpfen und springen und Freude haben. Sondern er hat dich und mich berufen, dass wir Teil seiner Pläne werden. Als er entschieden hatte, schon lange vor der Entstehung dieser Erde, dass es dich geben soll und er dich beim Namen genannt hat, dann war das festgesetzt in seinem Reich. Da stand geschrieben, Harald soll geboren werden. Da stand geschrieben, ich rufe dich Rolf. Du bist geliebt. Noch bevor ich überhaupt irgendwie einen ersten Atemzug gemacht habe und schon auch bevor ich in alle möglichen negativen Dinge reingerutscht bin. Er hat das beschlossen. Warum? Weil er dich und mich als Teil seiner Pläne haben wollte. Deswegen leben wir ewig, nicht damit wir halt nicht mehr sterben und irgendwie im Himmel dann Harfe spielen oder irgend sowas, sondern er hat dich und mich gemacht, weil er Pläne hat, auch in der Ewigkeit. Wir wissen sie nicht, was sie sind. Ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber du hast den Start hier gemacht, auf dieser Erde. Und noch was, du bist im Ebenbild Gottes gemacht worden. Also Gott steht jetzt nicht so aus wie ich, ohne Haare, sondern er hat ähnliche Eigenschaften wie wir. Er hat vielleicht nicht Arme wie ich, aber er kann Dinge erschaffen. Ich kann auch Dinge machen. Er kann gehen, er kann sich bewegen, er kann vorangehen. Wir sind ein Abglanz dieses Wesens Gottes. Aber sein Zweck und sein Ziel für dich ist, dass er dich lieben will und das alles in seinem Herzen ruft, darf ich deine Liebe auch erleben. Er wartet darauf, er nötigt dich nicht, aber er wartet darauf, dass du ihm unablässig sagst, wie du ihn liebst und schätzt. Warum? Weil er so viel in deinem Leben tut? Auch. Aber weil er ist. Stell dir vor, gestern war ich im Zug und dann irgendwo, war ja relativ voll, höre ich, wie Leute sagen, oh, da ist es so und so. Ich kannte die Person nicht, aber alle waren aus dem Häuschen. Und es ging nicht rein technisch, aber alle wollten in der Nähe von dieser Person sein. Ich weiß immer noch nicht, wer es ist. Aber alle waren ganz wepsig. Selbst die Ausländer, die ich nicht verstanden habe, waren ganz... Noch viel mehr ist es, wenn wir Gott begegnen. Da geht es nicht darum, was habe ich, was brauche ich, was möchte ich, sondern wow Gott, du bist so groß, du bist so wunderbar, du bist so herrlich. Was für eine Ehre, dass ich leben darf, weil sonst wüsste ich ja gar nicht, dass du bist. Würde ich dich ja gar nicht kennen. Das ist sein Geschenk an dich und mich. Und aus all diesem heraus kommen die Dinge, die wir sonst noch in der Bibel finden und die unser Leben so reich machen, hier schon auf der Erde. Wo wir seine Kraft erleben, wo er uns durchträgt, wo er uns Rat gibt, wo er uns Wegweisung gibt. Das ist aber nicht Selbstzweck, damit unser Leben irgendwie auf die Reihe kommt, sondern damit immer mehr von Jesus in unserem Leben sichtbar wird. Das ist der Zweck von Gemeinde, das ist der Zweck von uns hier, dass immer mehr von der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben durchkommt. Er möchte, dass du zu der vollen Blüte kommst, wie du im Original von ihm erplant, erdacht warst. Die Bibel sagt es in folgendem sehr klarem Vers. Könnt ihr da mir weiterhelfen? Ja. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Damals im Garten Eden, da waren die Menschen mit Gott in Gemeinschaft. Gott ging durch den Garten spazieren, die haben sich getroffen und ausgetauscht. Unglaublich. Es war eine Freude für Gott. Dann haben sie von diesem Baum gegessen, der Unterscheidung von Gut und Böse. Und dieser Baum ist nicht schlecht an sich, aber er bringt eine Menge Verantwortung. Das wissen wir bis heute. Zu unterscheiden zwischen Gut und Böse ist nicht einfach. Etwas in uns zieht in die und in die Richtung. Und du weißt selber, wie oft du in die falsche Richtung dich ziehen lässt. Aber sein Herzensanliegen war, dich wieder zurückzugewinnen. Und wir sind nicht besser als Adam und Eva. Wenn die es geschafft hätten, dann hätte ich es verbockt. Dann wäre ich mindestens der gewesen, der daneben gehauen hätte. Warum? Weil wir als Menschen ursprünglich die Eigenschaft hatten, selbst Entscheidungen zu treffen. Wir sind keine Marionetten, sondern wir können uns frei entscheiden, ob wir Gott als Gott anerkennen, ihm uns unterordnen und von Herzen lieben wollen oder nicht. Das hat Adam und Eva schon gehabt und das haben wir auch. Aber der Bruch war da und deswegen kam Jesus auf diese Erde. Und das war schon beschlossen im Himmel, lange bevor die Erde überhaupt gemacht wurde. Da hat Vater, Sohn und Heiliger Geist beschlossen, dass das Wort Gottes, die Kraft Gottes, diese Schöpfernatur Jesus, anstelle von dir und mir kommt, um sein Leben zu geben. Damit der Preis bezahlt ist für all die Übertretungen, aber damit Leben entstehen kann. Warum? Weil das Herz des Vaters sich so sehr sehnt danach, dass wir zurückkommen zu ihm in seine Gemeinschaft. Denn er möchte uns Einblick geben in sein Reich, was er geplant hat, wie es funktioniert, in die Schönheit seines Reiches. Er möchte uns die Augen öffnen für unsere Berufung. Nicht, ob ich Metzger oder Gastwirt werde, sondern er möchte mir die Augen öffnen für den Teil, den ich in seinem Reich einnehmen soll. Als Kind Gottes, aber auch als sein, lass mich mal ein ganz fremdes Wort nehmen, sein Partner in gewisser Hinsicht, als sein Mitarbeiter. Jemand, der in seinem Namen handelt und durch den Gott handeln kann. Er hat uns erschaffen aus Liebe. Es geht dann weiter in dieser Stelle. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Und daran kannst du auch, egal wie oft du darüber nachgrübelst, nichts ändern. Das ist Beschluss Gottes. Das steht. Du und ich sind gerufen. Er liebte uns so sehr, dass er auch ans Kreuz ging, weil er das Ziel im Auge behalten hatte, heißt im Hebräer 12. Um des Zieles willen, was erreicht werden sollte, nahm Jesus all das auf sich. Hing am Kreuz. Er litt all das, was eigentlich uns zugestanden wäre, dieses absolute Getrenntsein von Gott. Er nahm es auf sich, damit wir frei sind. Er hat jemanden gefunden in der Bibel, diese Sache ist eigentlich über keinen anderen benannt. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Wenn man die Geschichte von David anschaut, dann müsste man sagen, halt, stopp, 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 stopp. Also mein Verlaub, also ich, kleiner Rolf gegenüber Gott da. Also der David war schon ein ganz schönes Schlitzohr. Der David hat Sachen gemacht, die habe ich noch nicht gemacht. Ich habe noch keinen umgebracht. Ich hoffe, es wird auch nicht. David hat eine Menge Sachen gemacht, die gingen schwer unter die Gürtellinie. Er hat so viele Sachen gemacht, wie von keinem anderen Menschen berichtet ist in der Bibel. Sein Charakter liegt so offen in der Bibel da, also auch die negativen Dinge. Warum ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes? Weil dieser Mann eines begriffen hatte, schon von Kind an, von Jugend an, dass alles sich um Gott dreht. Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass David geboren wäre, dann wäre David gar nicht da. Und Gott war alles für ihn. Und er hat es nicht ausgehalten, wenn irgendwas zwischen ihm und Gott stand. Manchmal hat es eine Weile gedauert, weil er so verbohrt war in seiner Sache. Aber immer, wenn er konfrontiert wurde, also wenn er eine Offenbarung seiner Schuld bekommen hat, hat er sofort darauf reagiert und gesagt, ja, es stimmt, ich habe gesündigt. Er wusste, dass er ohne Gott nichts tun kann, dass alles, was er ist und sein kann und überhaupt alles, was ihn ausmacht, verdankt er Gott. Und Gott war bereit, ihm zu vergeben. Wie viel mehr in Christus, wo wir dieses Geschenk von Vergebung haben. Es zog ihn fortwährend in die Nähe Gottes. Die Psalmen sind voll mit Lobliedern. Er war ein Anbeter. Er liegt nachts auf seinem Bett und er singt Gott. Er konnte gar nicht anders als irgendwie Melodien dazu dichten. Es war ihm ein Anliegen auszudrücken, so gut es halt ging, wie viel Gott ihm bedeutet. Und genauso, oh Gott, sei mir gnädig. Er hat zum Beispiel auch dann geschrieben, durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz. Ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Das ist das Herz Davids. Ist das auch mein Herz? Ist das vielleicht ein Gebet deines Herzens? Gott, erforsche mein Herz, sieh, wie ich es meine. Nicht Versteckspiel. Herr Gott, du weißt nicht, wie ich es meine. Nein, nein. Herr, ich kenne mich manchmal selbst nicht. Aber du blickst hinter alle Vorhänge. Du guckst in die hinterste Rumpelkammer, aber nicht verurteilend. Sondern wenn ich dir mein Herz öffne, dann gehst du rein und du knippst die Lampen an. Und dann muss alle Dunkelheit rausgehen. Das ist das Herz unseres Gottes. Und David hatte das begriffen, schon lange vor Jesus. Und weil David in diesem gelebt hat, konnte auch Jesus später sagen, ich bin Sohn Davids. Der Messias, der durch den alles entstanden ist, kann als Mensch sagen, ich bin ein Sohn Davids. Doch nicht, weil der alles richtig gemacht hat. Gott liebt dich auch nicht, weil du 60% richtig die Dinge tust und nur 40% Falsches machst. Und weil du jetzt schon drei Tage lang nicht deine Lieblingssünde getan hast. Er liebt dich, egal was du tust. Aber er möchte nicht, dass du in diesem Negativen drin bist, weil es dich zerstört. Und schau mal, es beraubt dich der wertvollen Zeit, die Gott nutzen könnte, während du von ihm weg bist, wo er dir eigentlich zeigen möchte, wer er ist und dich voranbringen möchte. Deswegen möchte er nicht, dass wir da drin bleiben und deprimiert rumrennen, sondern sobald er uns die Erkenntnis schenkt, dass wir wie David sagen, Herr, ja, es stimmt, ich komme zu dir, ich pack's nicht, aber du in mir, bitte vergib mir, reinige mich und ich gehe wieder raus, ich gehe weiter. Du lebst nicht, weil du so gut bist und alles drauf hast. Wenn heute Gott dir den Stöpsel zieht, dann ist, was du gemacht hast, völlig wurscht. Du lebst, weil Gott es gefällt. Und er möchte nicht Teil deines Lebens sein, er möchte dein Leben sein. Und dazu komme ich zum letzten Vers hier. Im Sprüche 4 heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Gottes Herz und dein Herz sollen sich vereinen, eins werden. Und Gott möchte dir sein Herz zeigen. Er möchte dir Einblicke geben. Nicht alles auf einmal, aber etwas, was du tragen kannst, was dich tief glücklich macht. Jede Begegnung, du erinnerst dich, wenn immer du das hattest, jede Begegnung mit der Gegenwart Gottes lässt dich tiefes Glück verspüren, lässt dich tief durchatmen und aufatmen. Und es ist ein Kampf in der heutigen Zeit sowieso, dein Herz reinzuhalten. Und ihr habt so ein Kärtchen bekommen. Das kannst du mitnehmen. Das ist eine Erweiterung sozusagen. Einfach für dich zum bisschen tiefer gehen. Den Kampf aufzunehmen, dein Herz wirklich reinzuhalten vor dem Herrn. Nicht damit du sagen kannst, Herr, ich hab's geschafft. Nein, weil die reinen Herzens sind, werden Gott sehen. So heißt es in der Bergpredigt. Und ein reines Herz ist ein reines Herz, das eine Menge Vorgeschichte hatte, aber das jetzt wieder sauber ist. Und wenn du Gott siehst, dann ist das nicht, damit du da sagst, wow, war mal echt schön. Sondern wenn du Gott siehst, dann kommt Bestimmung in dein Leben. Denn Gott ist immer wie eine Sonne am Strahlen. Und das heißt, du empfängst das, was er aussendet, was von ihm kommt. Und es verändert dein Leben und es macht was neu. Es bringt dich nicht nur zurecht, sondern es gibt dir Perspektive. Deswegen können Menschen, die Gottes Gegenwart erlebt haben, in Dinge hineingehen, die viel zu groß sind für sie persönlich. Warum? Weil sie Gott gesehen haben. Und weil sie wissen, dass Gott es schon irgendwie machen wird. Lass uns zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk, dass du mich, dass du uns, jeden Einzelnen von hier, geplant hast und ausgedacht hast, dass er, dass sie leben soll, dass es sie jetzt geben soll. Herr, du hast nicht nur gesagt, oh, hups, da ist jemand, sondern du wusstest schon lange vorher, dass ich da bin. Und du hast beschlossen, ja, ich will, dass du da bist. Und ich will dir meine ganze Liebe schenken. Ich bin in der Lage, dich wieder zu diesem Original zu machen, was ich mir eigentlich im Herzen geplant hatte für dich. Und Herr, ich bete, Herr, für die unter uns, die nicht wissen, was sie damit tun sollen. Herr, ich bete, dass du hineinkommst und sie mit deiner Liebe überschüttest. Herr, ich bete, dass die, die sagen, ja, aber, Herr, dass ihre Argumente angesichts deiner Herzlichkeit und deiner Liebe für sie und deinem Zuspruch ganz klein werden können. Herr, ich bete, dass die, die noch nicht durchgebrochen sind in diese Beziehung zu dir, Herr, dass sie aufmachen können und sich einlassen auf einen Gott der Liebe. Ein Gott, der Liebe ist. Du bist die Liebe. Und du hast einen Plan. Herr, und wir möchten dir unser Herz geben. Herr, es ist das größte Glück, mit dir zusammen zu sein. Herr, und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest. Die Augen öffnest, Herr, für das, was auf deinem Herzen ist. Wir möchten die Taten Gottes tun. Und so wie es im Epheser 2 heißt, du hast für uns Taten vorbereitet, in denen wir gehen sollen. Warum? Weil wir das von dir gesehen haben. Wir haben einen Input von dir gekriegt. Herr, und wir wollen im Heiligen Geist vorangehen. Aber nicht als Solo-Roboter, sondern fest angedockt an dir. Herr, wir wollen an diesem Rebstock sein, der fest verankert ist in dir. Herr, danke, dass du wirkst und dass wir durch dich Dinge sehen werden, die viel größer sind, als was wir uns vorstellen können. Wir geben dir unser Herz. Gepriesen sei dein wunderbarer Name, Jesus. Amen.